Willkommen zum Snogstalting Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
Let's go!
Ja, Leute, wir haben einen Gast, auf den habe ich schon lange gewartet, ehrlich gesagt. Paul, schön, dass du da bist.
Dankeschön, freut mich, heute hier zu sein.
Ja, voll. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute kennen dich, aber irgendwie kennen dich auch nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, okay, kennt man Paul Valentine jetzt in dieser ganzen E-Commerce-Welt? Ich finde, für die Größe und was ihr erreicht habt und wie krass und stark ihr auch seid, kennt man euch viel zu wenig. Würdest du das unterschreiben?
Ja, safe. Ich bin nicht so im Rampenlicht wie du. aber kurz zu meiner Person. Mein Name ist Paul Franz Rebe. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Paul Valentine. Einige kennen sicherlich Paul Valentine, vor allen Dingen die Frauen hier in dem Podcast. Paul Valentine ist eine D2C-Marke im Schmuckbereich, Accessoire-Bereich, 2015 gegründet. Wir sind in Mannheim, haben hier ungefähr 50 Mitarbeiter aktuell und verschicken weltweit, sind auch relativ bekannt in den ganzen Performance-Marketing, E-Commerce Sphären.
Voll.
Und ja, deswegen ein bisschen Hidden Champion im Vergleich zu Snogs wahrscheinlich, das muss ja jeder erkennen. So.
Ja, voll. Wie ist das entstanden? Man muss dazu sagen, du hast es ja mit deiner Schwester gegründet.
Genau.
Wie kommt man dazu, dass ein Mann hier sitzt, der Frauenschmuck verkauft?
Genau, das ist auch die Sache. Ohne meine Schwester, also meine Schwester und ich ergänzen uns halt dahingehend perfekt. Meine Schwester ist die Kreative, ich bin eher so Business Backend, mache halt auch verschiedene Thematiken.
Ganz aber bescheiden, einfach mal ein bisschen das Backend, gell?
Ja.
Kommen wir gleich dazu.
Safe. Und wir hatten ein paar Valentine gegründet, als wir noch damals in der Uni waren, 2000, ich weiß gar nicht, was ein Jahr das war, aber vor 5 Jahren, also damals war ich noch 21, meine Schwester sogar noch mal 2 Jahre jünger und sind damals...
Was hast du studiert?
BWL.
Hier in Mannheim dann oder wo?
An der privaten Uni in Mannheim und dann an der privaten Uni in Mainz.
Ja.
Und habe es aber nicht fertig gemacht, weil ich habe dann währenddessen PV gegründet und die Zahlen sind gewachsen. Wir haben super humble gestartet mit 15.000 Euro. Ähnliche Story bei dir und Felix auch. Und dann parallel noch ein bisschen Uni gemacht und dann irgendwann wurden die Zahlen immer größer und dann habe ich es halt einfach...
Wie ging es dir in der Zeit so? Wie haben auch vielleicht deine Eltern reagiert? Ich sag's nämlich immer wieder in dem Podcast, ich habe ja auch lange neben dem Studium gemacht und ich habe schon lange gebraucht, um den Absprung zu schaffen, weil meine Eltern nicht so begeistert waren. Wir haben irgendwie schon, ich glaube, wirklich 1 Million Umsatz gemacht gehabt, kumuliert über die Jahre, bis ich mein Studium abgebrochen habe. Und so, wenn man jetzt mal rein von außen so, ich habe irgendwie für 500 Euro im Monat beim Mediamarkt an der Kasse gesessen, so, aber wir machen 1 Million, also macht gar keinen Sinn.
Ja.
Wie war das bei euch? Waren so deine Eltern immer hinten dran und ab einer gewissen Schwelle hast du gesagt, ey,
war genauso wie bei dir. Meine Eltern, vor allem mein Stiefvater, immer gesagt, dein Studium machst du noch fertig. Ne?
Okay.
Und dementsprechend als Gründer, gerade in diesen jungen Jahren, glaube ich, du weißt in dir, okay, du bist gerade an was dran, was größer werden wird und du glaubst da dran und du arbeitest da dran und steckst da dein ganzes Herzblut rein und deine Eltern sehen das noch nicht teilweise. Und da muss man einfach dann das Selbstbewusstsein haben, teilweise auch vielleicht ein bisschen die Eier, und zu sagen, okay, ich glaube dran, dass das wird und ich mache jetzt hier eine Entscheidung, die meine Eltern vielleicht kurzfristig nicht feiern, aber ich weiß, dass wenn ich erfolgreich bin, dass sie langfristig hinter mir stehen. Und ich glaube, diesen Absprung muss jeder Gründer schaffen und je früher man den schafft, desto besser ist es. Hätte ich es damals schon früher gemacht, im Nachhinein, wie bei dir wahrscheinlich auch, wären wir jetzt nochmal 10x größer.
Ja.
Aber trotzdem, ich habe es bei mir, glaube ich, nach 1/2 Jahr oder sowas gemacht, also sobald wir 6-stelligen Umsatz hatten, dann gesagt, okay, boom.
Wie war es mit Marlene, deiner Schwester?
Genauso. Sie hatte sogar nur 1-2 Semester gemacht.
Und, wie weit warst du schon dann?
Ich war im 3.
Ja, okay.
Ja, ging noch, easy. Aber ja, im Nachhinein super Entscheidung. Extrem viel gelernt, extrem viel Fehler gemacht. Ich meine, damals mit 20, 21, da weißt du nichts. Dann machst du es 2 Jahre und dann denkst du, du weißt was, aber du weißt immer noch nichts.
Ja.
Weißt du?
Wie kam dir überhaupt drauf, wirklich dann dieses Produkt zu machen und auch auf die Idee, weil ihr seid ja, wir kommen ja später nochmal im Detail dazu, crazy gewachsen über diese Performance-Marketing, Facebook-Ads vor allem, um uns da mal drauf zu konzentrieren. Also so 2 Sachen interessieren mich da. Erstmal, wie kamt ihr rein auf die Produktidee und wie habt ihr auch schon dann 2015, 2016 so früh verstanden, Facebook-Ads ist der Kanal. Also man muss ja auch sagen, ich glaube, ich habe mal gehört, ihr wart 2017 irgendwie am Black Friday Topspender irgendwie. Das hat mir jemand mal aus Facebook getwittert, dass ihr Topspender gewesen wärt am Black Friday 2017 oder 2018. Also man muss ja sagen, ich glaube, in den Jahren zwischen 2015 und 2018, es gab niemanden, der so viel auf Facebook gemacht hat wie ihr. Und ich kann das wirklich hier sagen, es gibt ja auch keinen Freak in Facebook-Ads wie du. Ich kenne keinen besseren und ich kenne viel, viel im E-Commerce-Bereich.
Das freut mich natürlich zu hören.
Aber jetzt angefangen, Produkt, wie kommt man auf Frauen? Also diese Idee, ist es sehr business-driven gewesen, sodass ihr gedacht habt, Facebook Ads geil, jetzt brauchen wir ein passendes Produkt? Oder ist es wirklich vom Produkt ausgegangen und dann weiter, wie können wir das Ding vermarkten?
Ja, also erstmal, ich beispielsweise, ich war immer super Fitness-Fan, Gymshark war schon 2010 oder sowas. Und ich war damals schon fasziniert von dem Gedanken, eine eigene Marke zu machen. So, das war erstmal der erste Ansatz, so, okay, ich will eine eigene Marke machen im E-Commerce, weil ich habe da einfach sehr viel Potenzial gesehen. Und dann war es, okay, mit was für einem Produkt starten wir? Und dann war uns eigentlich relativ klar, okay, Mode-Accessoires, Accessoires generell. Und dann sind wir mit Uhren gestartet, weil Uhren damals halt auch ein krasser Trend war, minimalistische Uhren. So viele Marken sind aus dem Boden gesprossen.
So Daniel Wellington.
Ja, die waren ja eine der ersten noch. Und dann gab es noch Captain und Sun und so weiter, hunderte verschiedene Marken. Und also super kompetitives Umfeld und im Nachhinein will ich auch nicht nochmal da reingehen, aber damals haben wir es halt gemacht, wir wussten halt damals noch nicht viel und irgendwie hat es dann funktioniert und seitdem sind wir halt immer mehr Produktkategorien expandiert. Schmuck ist jetzt eigentlich unsere größte Produktkategorie, Sonnenbrillen haben wir letztes Jahr gelauncht, jetzt am Montag geht unsere neue Sonnenbrillenkollektion live.
Habe ich gesehen, sieht geil aus.
Ja, ist auch richtig gut geworden und so versuchen wir es immer mehr an andere Accessoire- und Fashion-Kategorien rein zu pushen, weil wir merken beispielsweise auch, dass halt Uhren ist halt so kompetitiv und auch gewisse Trends zu Richtung Smartwatches, Smartphones und so weiter, also der Zug ist mittlerweile abgefahren. Schmuck ist auch super kompetitiv und ja, ist nicht so einfach, früher war es alles einfacher.
Wie war das, also habt ihr dann wirklich so Daniel Wellington und die ganzen Uhren-Brands gesehen, habt gedacht, ey, sowas hätte ich richtig Bock zu verkaufen. Sorry, dass ich ja nochmal drauf rumreiten muss, aber ich stelle mir das schwer vor, also dass ich als Mann dann sage, oh, die Frauenuhren finde ich geil. Oder warst du so, ey, scheißegal, was wir verkaufen, so war es ja ein bisschen bei uns. Wir waren so ein bisschen verliebt einfach in dieses Amazon-FBA-Geschäftsmodell.
Ja. Klar, ich habe keine emotionale Bindung zu dem Produkt, Marlene dagegen schon und sie versteht auch unsere Zielgruppe, weil sie ist die Zielgruppe. Sie ist ja auch perfekt so in der Altersgruppe. Und ja, wir haben damals einfach mit Uhren gestartet, weil es hat sich einfach angeboten. Und was man auch ganz klar sagen muss, es war eins der Produkte, die, mit denen du super starten kannst, weil du kannst, du hast relativ kleine Mindestbestellwerte, du hast trotzdem sehr hohe Deckungsbeiträge. Und es hat sich halt sehr gut angeboten, um halt so ein Business wirklich von Zero mit 15.000 Euro eben so Stück für Stück aus dem Cashflow dann zu bauen.
Wie kamt ihr dann drauf, das Ding, also habt ihr Produkte ganz klassisch über Alibaba erstmal bestellt?
Ja.
Ganz klassisch, okay. Ja. Wie kamt ihr dann auf den Namen Paul Valentine?
Wir wollten einen internationalen Namen, weil wir wollten halt von Anfang an, wussten wir, okay, wenn wir eine Marke machen, dann soll die auf jeden Fall global werden. Und die Namensgebung ist gar keine so spannende Story, weil wir haben einfach viel gebrainstormt und sind dann irgendwie auf die Kombination aus meinem Vornamen Paul und dem Nachnamen Valentine gelandet, plus dann der Kombination mit dem Logo. Und wir fanden einfach, okay, das ist cool. Und
ich habe letztens gefunden, als ich euch gegoogelt hat, ich weiß nicht, wie ich drauf
bin. 99 Designs.
Ja. Oh Gott. da ist euer Logo entstanden, gell? Auf so einer Designplattform, richtig, oder?
Ja, ich versuche es noch aktuell 100 leben zu lassen, aber. Aber 99 Designs an sich ist super. Also jeder, der ein Logo braucht, do it, go for it. 99 Designs.
Da gibst du dann $500, das ist so ein Wettbewerb und dann können sich Leute drauf bewerben und der das geilste Logo macht, kriegt 500. Ey, euer Logo ist geil, also ja, wenn es funktioniert. Aber ich musste sau schmunzeln, als ich das letztens gesehen habe. Ich sag, nee, ja, das kann nicht wahr sein.
Doch, ja.
Vor allem ist es genau euer Logo.
Ja. 99 Designs ist für Logofindung super. Eigentlich habe ich jetzt alle Logos darüber gemacht und man macht halt einen Design-Contest weltweit mit irgendwelchen Grafikdesignern und kriegt dann hunderte Vorschläge und von
wie viel habt ihr fürs Logo gar nicht gezahlt?
Boah, 1.000 Euro oder so, ja.
Weiß dieser Typ oder die Person, weiß die eigentliche,
was... Habe ich auch schon gefragt.
Also was aus diesem kleinen Logo eigentlich entstanden ist?
Habe ich mich auch schon gefragt, wahrscheinlich nicht, weil der Typ war auf jeden Fall aus Indonesien. Das weiß ich noch. Ich habe auch seine Nummer.
Ey, wie, eigentlich eine geile Story, den müssen wir da mal kontaktieren. Okay, wie ist es dann, ihr habt die ersten Uhren Alibaba bestellt, dann waren die hier. Und wusstet ihr dann schon, okay, wir machen einen Shop? Habt ihr direkt Shopify damals genommen oder war das noch so ein Jimdo, Wix oder irgendwas?
Nein, direkt Shopify und damals auch nur Shopify. Also wir haben keinen Amazon gemacht, wie doch sogar für ein paar Wochen hatten wir es sogar. Aber ich war kein Fan von Amazon irgendwie und wir waren voll fokussiert auf die Webseite. Und ja, haben einfach...
Wie kamt ihr damals auch schon auf Shopify?
Gymshark beispielsweise. Ja. Also Gymshark war ja auch schon immer auf Shopify, auf Oxygen, einmal waren sie auf Magento. Und ja, fand's aber cool.
Geil. Man muss ja jetzt so im Rückblick sagen, ihr habt da schon brutal viel richtig gemacht. Also ihr habt irgendwie einen Shopify gewählt, ihr habt für die Zeit auch eine richtig geile Produktkategorie, ihr habt einen internationalen Namen. Also so, es scheint für mich so, ihr habt damals schon richtig viel richtig gemacht. Glaubst du, es war auch vieles voll geplant, weil ihr euch sau viel Gedanken gemacht habt oder einfach, ey, Gymshark macht es so, ich feier die. Ja. Wir adaptieren das und das meine ich total positiv.
Im Gegenteil, war alles Intuition, alles Gefühl und glücklicherweise war halt unser Gefühl halt oftmals richtig und wir haben relativ wenig Fehler gemacht, sind relativ viel Risiko eingegangen, mit Warenbeständen immer relativ viel aggressiv bestellt und ja, es gab viele Ups und Downs, viele Learnings und ich weiß nicht wie, aber wir haben es irgendwie dann geschafft halt richtig hart zu skalieren.
Wie habt ihr skaliert? Ihr habt dann den Shopify-Store und habt ihr dann direkt auf Facebook-Ads gesetzt oder habt ihr dann Influencer probiert, weil man sagt es jetzt so leicht, aber ich glaube, in einem E-Commerce-Bereich so die ersten 10, 20, 30.000 Euro Umsatz zu machen, die sind so entscheidend, weil du erstmal finden musst, welcher Kanal funktioniert für mich, klappt es überhaupt. Bei uns waren es ja so diese Amazon-Werbung, wir haben es online geschaltet, organisch ging nichts, wir waren sauer auf unseren ganzen Fußballverein, weil die eigentlich alle bestellen wollten. Dann haben wir Amazon-Werbung gemacht und das war der Knackpunkt. Mhm. Und ich sag in jedem Podcast so, ich bin krass dankbar dafür, dass Amazon-Werbung in der zweiten Woche so gut funktioniert hat, sonst hätte ich niemals diese krasse Energie gehabt. Mhm. Wie ist es bei Paul Valentine abgelaufen?
Am Anfang haben wir verschiedene Sachen getestet. Eine der Sachen, die wir getestet haben, war halt eben Facebook-Ads. Und man muss ganz klar sagen, damals war das noch nicht so ein großes Ding. Damals war es ein Geheimnis schon fast. Wenige Marken haben es gemacht, dementsprechend die CPM-Preise damals waren godlike low. Und da kannst du auch, egal was du gemacht hast, alles funktioniert. Und wir haben dann einfach angefangen
dort. War es so richtig Goldgräberstimmung, dass du irgendwie eine Ad mit einer Uhr geschaltet hast und auf einmal waren 20 Sales und du warst so, what the fuck?
Ja, das so war's.
Genau so war's. Ja. Gab es so diesen Moment, wo du mal Marlene angerufen hast oder ihr zusammen da saß und war so, was geht denn hier eigentlich?
Ja, absolut immer. Wir waren noch relativ dann oft ausverkauft und wir hatten ja, also wohnen hast du eine super lange Lead-Time von 90 Tagen plus Shipping. Und dann waren wir oft ausverkauft und haben wir Restocks gemacht. Dann waren wir halt zu zweit und haben so 60.000 Euro pro Tag Restock gemacht. Weißt du? 2017 war das. Also ja, ging schon krass ab und wir haben halt als Two-Man-Show echt super lange alleine durchgeballert und wir haben halt keine Mitarbeiter eingestellt.
Hattet ihr dann Shipping von Anfang an outgesourced oder wie war das?
Im ersten Jahr haben wir selbst gemacht, was mega der Pain war.
Und habt ihr dann irgendwie abends die Facebook-Ads gemacht und morgens dann immer verpackt zur Zeit oder
wie? Nee, andersrum. Immer abends verpackt bis in die Nacht und dann morgens ging es weiter, ja.
Was man dazu sagen muss, ihr hattet, was kostet eine Uhr bei euch so? 150 Euro? 150. Also da kann man, wenn man 10 Uhren, wenn man 10 Pakete verpackt, sind halt schon irgendwie 1.500 Euro.
Genau, genau. Also AOV war relativ hoch und wir haben halt damals so Augen zu und durch richtig hart gearbeitet an der ganzen Sache und wirklich, war wirklich hart, weil ich bin jeden Tag zur Post gefahren, jeden Tag in Ads-Manager, jeden Tag Kundenservice sogar gemacht, jeden Tag Pakete
verpackt. Wie hat die Post dich empfangen? Und die so, die zwei wieder?
Ja, und irgendwann wusste ich so, heute ist der letzte Tag, wo ich euch sehen werde. Und dann ich so,
was war da mal der krasseste Tag, wie viele Pakete ihr da verpacken?
Das weiß ich nicht mehr, aber es war bis in die Nacht auf jeden Fall. Ja, und damals war es so, work hard und jetzt im Nachhinein kann man es ja so simpel machen und wenn man jetzt ein bisschen clever an die Sache rangeht, kann man sich da einiges sparen und aber damals war es einfach so, okay, komm, work hard, dedication, go for it und all in und gib ihm.
Ey, ich kann das 100% verschreiben. Wir haben die ersten 5 Bestellungen, also Lieferungen aus China, sind Felix und ich selber zum Zoll nach Frankfurt gefahren. Weißt du, du zahlst irgendwie 50 oder 100 Euro, dass es jemand für dich verzollt und an die Haustür kommt. Aber wir wussten halt nicht, wie es geht und wir waren da so einfach machen, ohne mal so einen Schritt rauszugehen und so gibt es irgendwie einen smarteren Weg. Man.
Genau.
Aber irgendwie sage ich jetzt, der Weg ist auch sie, Mann. Wir wissen genau, wie knüppelhart es ist und man weiß dann irgendwie das andere auch zu schätzen.
Genau.
Seid ihr dann direkt zu einem Dienstleister, habt ihr es ausgesourced? War das so die erste große Sache, die ihr abgegeben habt, weil ihr gemerkt habt, jeden Tag zur Post gehen, das kann einfach nicht sein.
Ein Jahr später haben wir es outgesourced an, also Logistik an DocData und in Münster. Und das war einfach göttlich, das Feeling, weil ich bin dann einfach im Schlafengang aufgestanden, du wusstest einfach, okay, die Orders werden verschickt. Und mittlerweile ist es normal zu starten, aber damals war das so, oh mein Gott, das sind jetzt einfach Leute, die verpacken die ganzen Sachen, du musst es selbst nicht machen. Das war richtig cool.
Ach, krank. Und habt ihr von Anfang an dann nochmal um das Facebook-Ads-Thema, du hast dich da reingefuchst oder habt ihr das zu zweit gemacht? Wie habt ihr dann auch die Bilder gemacht? So?
Ich hab's alleine gemacht, Marlene hat die Bilder gemacht.
Und dann hat sie dir immer Bilder gegeben, so genau. Gefühlt in WhatsApp geschickt, so, und du hast es dann. So,
im Endeffekt, ja.
Und es hat halt direkt krank funktioniert?
Ja, es hat gut funktioniert, aber ich habe mich da auch schon sehr, sehr tief eingearbeitet in die ganze Sache und habe dann auch so ein paar Online-Kurse gemacht. Ben Malol beispielsweise ist jetzt heute gar nicht mehr so aktiv. Damals war das so ein Ding. Und damals haben auch Sachen funktioniert, die funktionieren heute gar nicht mehr. Das ist einfach, war eine andere Zeit damals. Und aber dementsprechend, Competition war relativ low, CPMs waren low und du konntest da halt super leicht skalieren. Und heutzutage ist alles ein bisschen schwieriger, weil du musst einfach, die Plattform ist mehr kompetitiv geworden. Du brauchst besseren Content mittlerweile, lauter solche Sachen, aber es geht immer noch, ja.
Wie hat sich das entwickelt? Kannst du sagen, was ihr so, erstes Jahr, war ja 2016, wart ihr dann direkt im ersten Jahr sechsstellig, ist es direkt durch die Decke gegangen? Oder?
Wir haben im ersten Jahr 250.000 Umsatz gemacht ungefähr.
Und dann im zweiten, als es 2017 war?
9 Millionen circa.
Das ist so krank, Alter!
Ja, das war schon krass.
Ey, wie fühlt man sich, wenn man im zweiten Jahr, also wir haben im zweiten Jahr, boah, lass mich nicht lieben, wir hatten ja, und 2016 war so ein halbes Jahr und in dem ersten richtigen Geschäftsjahr haben wir, glaube ich, 450.000 gemacht und es hat sich schon wie Goldgraben angefühlt. Mhm. Aber wie fühlt man sich mit fucking 9 Millionen? Ja. Also wir nehmen uns mal mit auf diese emotionale Reise. Wart ihr so im Tunnelmodus, dass die Zahlen halt einfach im Shopify-Account einfach größer geworden sind? Oder sagst du schon, ey, in der Zeit ist man auch irgendwie, war emotional wild und man hat sich auf einmal Sachen gekauft und du hast ja dann erst gerade das Studium abgebrochen gehabt, aber du hast 9 Millionen Umsatz gemacht.
Also generell haben wir uns eigentlich nie viel Sachen gekauft, wir haben uns noch nie Gewinne ausgeschüttet oder sonst irgendwas. Deswegen, das hat sich nicht so angefühlt, als ob wir irgendwie viel Geld machen oder sowas, was ich meine. Und es war auch nicht so, weil du hast ja auch Kosten und so weiter. Aber naja, auf jeden Fall sind wir von Monat zu Monat gewachsen, das war eigentlich so das Geilste, weil du wächst so von jedem Monat einfach um zweistellige Prozentzahlen so. Und dann den meisten Umsatz hatten wir halt dann im vierten Quartal gemacht, Weihnachtsgeschäft und Black Friday halt und so weiter. Und das war schon krass, war auch echt ein richtig gutes Geschäftsjahr. Und klar, das war unbeschreiblich. Auch ich habe auch im Sommer schon zu meinen Eltern gesagt, ja, ich denke, wir machen dieses Jahr 10 Millionen brutto. Ich so, nein.
Krank.
Ja. Und damals waren wir dann zu zehnt. Also da hatten wir dann angefangen, Mitarbeiter einzustellen, so Kundenservice und so weiter. Und da waren wir halt dann super wenige Leute, in einem hatten wir ein Office angemietet auch. Und ja, das war krass, das war wirklich krass damals. Es war eine richtig geile Zeit.
Wie habt ihr die Warenfinanzierung gemacht? Weil du hast gesagt, die Lead-Time, also Produktionszeit, bis die Waren wirklich da sind, waren mit 3 Monaten. Da musstet ihr auch geisteskrank Eier haben, die Waren so vorfinanzieren, weil im Sommer zu deinen Eltern musstest du ja schon für Q4 die Waren bestellen und das waren ja dann Summen, wenn man 9 Millionen macht, sage ich mal 20% davon vielleicht die Cox, also die Einkaufspreise, da musstest du ja im Sommer für 2 Millionen bestellen. Oder mal für 1 Million.
Ja, wir haben immer mehr bestellt, als wir Geld haben.
Wie habt ihr das gemacht?
Magic. Nein, das ist schwierig. Ich weiß es auch nicht im Nachhinein. Es hat einfach immer gepasst irgendwie, aber gerade so auf den Cent quasi.
Also hattet ihr schon krasse Liquiditätsprobleme?
Ja, auf jeden Fall. Klar. Und das ist auch gar nicht vermeidbar. Ich meine, du hast gerade eben selbst gesagt, wie willst du es sonst machen? Ne? Aber irgendwie geht es dann immer. Und dann schiebst du mal eine Supply-Rechnung und eine Woche, zwei.
Gab es auch mal so Struggle, wo ihr so richtig am Arsch wart? Ich habe letztens eine Story im Podcast erzählt, wo Felix und ich dann in Bali waren. Weiß noch, ich hatte einen Motorradunfall gerade und mir ging es nicht so gut, aber ich lag die ganze Zeit im Bett und irgendwann kam Felix so in mein Zimmer und der war so, ey Johannes, ich glaube, wir müssen mal über die Liquidität schauen, so, ich glaube, es sieht nicht so gut aus, weil man will, das ist ja auch so ein Scheißthema, man will sich das nie anschauen. Ja. War das auch mal bei euch so, wo es dann so richtig knapp war?
Immer, auch heute noch.
Ja.
Immer.
Voll.
Ja. Ja, Liquidität ist so eine Sache, gerade wenn du leider Warenbestand kaufst, ja. Inventory is evil, hat mal Tim Kupp gemeint. Ja. Schwieriges Thema, deswegen je besser man das handeln kann, desto. Aber schwierig, ja. Und gibt immer so Situationen, dass du sagst, okay, Liquidität ist eng oder wir müssen die Rechnung jetzt bezahlen vom Supplier oder wir müssen in Vorlassung gehen und in wie viel bestellen wir jetzt, wie confident sind wir, wie bullish sind wir auch. Weil wenn du immer nur defensiv bestellst, dann wächst du nicht.
Voll.
Ja. Das ist halt die Kunst.
Absolut. Und ich will ja gar nicht so viel Werbeeinblendung machen, aber wir arbeiten ja aktuell mit Agicap zusammen. Die kümmern sich ja genau um das Thema so Liquiditätsmanagement. Wir haben einen Podcast dazu aufgenommen. Also für alle E-Commercer, die da, ich glaube, jeder E-Commerce-Player hat so krasse Liquiditätsprobleme. Schaut euch echt unbedingt Agicap an. Ja. könnt auch auf LinkedIn einfach Timo Hofmann schreiben, der ist von Agicap, der wird euch helfen, zeigt euch mal das Tool. Also das hat bei uns echt jetzt viel gebracht, auch durch Rehan, der jetzt alles im Blick hat. Cool. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du mit der Liquidität Probleme hast, da kannst du nicht ruhig schlafen. Ja, also egal, wie viel Gewinn du auf dem Papier machst, wenn die Liquidität scheiße ist auf dem Konto, dann...
Cash is king, always.
Always. Wie ist es 2018 weitergegangen nach so einem phänomenalen 2017? Habt ihr nochmal eine Schippe drauflegen können nach 9, von was 250 auf 9 Millionen?
Ja, also ich muss erstmal sagen, das hört sich zwar cool an, aber ganz ehrlich gesagt war es... Im Nachhinein wäre ich gerne lieber weniger schnell gewachsen sogar.
Warum?
Weil du so schnell nicht die Organisation aufbauen kannst und Sachen nachziehen kannst und das einfach zu unglaublich viel Stress und Problemen führt, die man sich aktuell so gar nicht auf dem Schirm hat. Und deswegen im Nachhinein...
Kannst du dazu was sagen irgendwie? Also
es fängt schon an bei Buchhaltung oder Logistik oder Kundenservice. Also diese infrastrukturelle Themen. Ne? Und das kannst du nicht so schnell nachziehen. Und dann, was dann passiert ist, dann kommst du in Feuerlöschmodus und du musst halt dann versuchen, die Sachen zu löschen, musst aber trotzdem parallel ein anderes Ongoing-Business machen. Ganze Marketing, Produktzeugs und so. Und dann kommst du irgendwann in Situationen, wo du halt sehr, sehr viel Stress halt einfach hast. Und das ist auch so eine Sache. Ich habe, glaube ich, meine ganze Vergangenheit dahingehend noch gar nicht richtig verarbeitet. Bless you.
Danke. Oh, sorry, Leute. Will die Vergangenheit nicht so verarbeiten.
Ja, ich werde irgendwann an einen Punkt kommen, wo ich sage, fuck, what happened? Und was ich jetzt zum Beispiel mache, ist, ich mache aktuell Bullet Journaling und ich journal jetzt aktuell jeden Tag. Das heißt, ich schreibe immer abends, wie mein Tag gelaufen ist, wie meine Woche gelaufen ist, wie mein Monat gelaufen ist. Und das hilft mir momentan sehr, meine Sachen zu verarbeiten, zu reflektieren und so weiter. Das hätte ich damals zum Beispiel auch ganz, wäre gut gewesen, wenn ich es damals gemacht hätte.
Aber ich stelle mir das vor, so war es bei mir auch, man war so Daueradrenalin.
Genau.
Also mehr.
Immer, ja.
Krank. Glaubst du, man kann auch weniger machen in dem Sinne, wenn man das Potenzial sieht und es gerade läuft, so wie damals, so Facebook Ads so günstig, so. Weil es ist natürlich auch immer jetzt schwer im Nachhinein zu sagen, ja, ich hätte vernünftiger sein sollen, weniger. Auf der anderen Seite, ey, der hätte so viel Spaß gemacht, hätte man langsamer machen können, so. Glaubst du, das funktioniert in, du warst ja in so einem Modus, man, ich glaube schon, dass so diese Persönlichkeitsentwicklung ist ja immer wellenförmig und man muss ja irgendwie auch gegen die Wand laufen. Mhm. Und in diesem Moment hast du es ja, wir kannten uns damals noch nicht, aber ich stelle mir vor, du warst so on fire und hast es so gefühlt, so du warst so im Modus. Hätte dich da jemand ausgerufen, hättest du gesagt, ey, halt die Fresse, ich mach das.
Ja, wahrscheinlich voll, ja. Mittlerweile ist man dann einfach ein bisschen weiser und kann auch immer mehr so ein bisschen auf die Sache mit Abstand drauf schauen und weiß, was man will im Leben so, oder wo die Reise hingehen soll, was wichtig ist, weil Geld zum Beispiel ist halt auch nicht wichtig. So. Ja. Was halt wichtig ist, ist Happiness. Und ich habe mittlerweile viel lieber Happiness, weniger Arbeit, weniger Stress dafür auch. Es ist, man wandelt sich einfach so ein bisschen, ne? Das ist schwierig.
Wie ging es dann weiter? 2017 waren 9 Millionen, was war 2018 dann?
Ging es auf jeden Fall auch gut weiter.
Also, du lachst so, also sind wir da im 20er oder eher im 30er Bereich?
Ja, auf jeden Fall achtstellig, ja. Also unterer achtstelliger Bereich, sage ich mal so. Und ja, wir hatten dann Mitarbeiter vervierfacht, also wir waren dann irgendwann 40 Leute 2018 und 2018 war bis heute unser bestes Geschäftsjahr. Rein von Umsatz, Profitabilitätssicht und so weiter. Weil wir waren da relativ lean noch damals, relativ wenig mit dabei. Das hat sich erst so das Jahr aufgebaut. Kaum andere Kosten, kaum Office-Kosten, der ganze Müll, was man so akkumuliert über die Zeit. Und und das war einfach geil, weil wir sind dann von Office zu Office gesprungen, immer mehr Leute eingestellt, waren dann zeitlang im Speicher 7, hatten da ein Büro. Und ja, hatten
da habe ich mal auf eurer Website gesehen, da war ich richtig neidisch. So, ja? Speicher 7 ist schon...
Das war geil, ja. Ja, und das war eine coole Zeit, da sind wir gut gewachsen.
Gewachsen, ihr habt ja von neuem auf, ich weiß es ja, aber ich will es ja nicht sagen, aber ihr seid ja crazy gewachsen.
Ja.
Also es gibt ja kaum E-Commerce, den ich kenne, der dann in 2,5 Jahren, 3 Jahren so verrückt gewachsen ist.
Ja, aber Wachstum bringt auch immer Komplexität mit sich. Ne?
Was wurde super komplex? Was kannst du da sagen? Weil ich finde es mal richtig geil, dass hier jemand Real Talk macht, so... Ja, so Umsatzzahlen sind Hammer, aber wir merken das ja, wir sind ja jetzt dieses Jahr in so einem Umsatzlevel, wo ich merke, wie kompliziert es ist, wie viel Erlösströme, wo du aber auch gleichzeitig auf die Kosten achten musst. Ey, das ist so kompliziert.
Ja, je größer die Firma wird, desto komplexer wird alles. Und ich glaube, das schwierigste Thema für alle Gründer und vor allem für die Jungen, aber egal welches Alter ist, Mitarbeiterführung, Leadership, Strategie. Je mehr Leute du hast, desto komplexer wird deine ganze Organisation. Wenn du 10 Leute bist, easy. Kannst in einem Raum sitzen, zusammen hustlen. Easy. Sobald du 40 bist, brauchst du eine Strategie, du brauchst Meetingstrukturen, du brauchst Organisation, dann brauchst du auf einmal Führungskräfte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das überfordert dich am Anfang, ja. Vor allem, wenn du halt keine Erfahrung darin hast. Und bei uns war es dann auch so, wir waren dann 2019 im Peak 65 Leute. Und ich,
Alter.
Und jetzt rückblickend, ich habe irgendwann nur noch Meetings gehabt, ja. Jetzt mittlerweile habe ich fast gar keine Mitarbeiter-Meetings mehr dahingehend. Ich habe meine Meetings alle gestrichen. Aber damals wusste ich halt nicht, mit der ganzen Situation umzugehen. Und irgendwann verliest du dich dann so ein bisschen selbst. Und du weißt dann, du siehst nicht mehr, du bist nicht mehr in der Vogelperspektive. Du siehst nicht mehr, was ist wichtig, an was musst du gerade arbeiten, an was müssen die Mitarbeiter arbeiten, wie entwickelt sich die Firma. Das ist sehr schwierig, das irgendwann objektiv zu betrachten alles.
Was würdest du jetzt mal ganz pragmatisch so deine Key Learnings sagen? So, du hast gerade gesagt, zu viele Meetings ist immer scheiße. Bei mir genauso, ich habe vormittags gar keine Meetings mehr, weil es bei mir als sich auch so entwickelt hat.
Ja.
Du hast auf einmal 8 Meetings am Tag und du denkst so, what the fuck, du kommst zu nichts mehr, du bist vom Kopf Larifari, aber in den einzelnen Meetings kannst du dann auch nicht mehr performen. Also ich sag mal maximal 3-4 Meetings am Tag. Wenn du mehr hast, Leute, wenn ihr jetzt in eurem Terminkalender schaut und mehr als 4 Meetings am Tag dauerhaft so, dann glaube ich, können wir sagen, da läuft was falsch oder das musst du ändern, weil auf Dauer macht dich das so krass unglücklich.
Genau.
Hast du da noch was?
Es straint dir vor allem deine Energy, weil du als Founder, als Geschäftsführer, du brauchst immer Deep Work. Ja, du brauchst Focus-Time, du musst nämlich an deinen Themen arbeiten. Und wenn du das irgendwann nicht mehr hast, weil du so busy bist mit dem Mitarbeitermanagement und so weiter, dann killst dich. Und das war bei mir beispielsweise so, ich war so abgelenkt von der ganzen Organisation, dieses Biest am Laufen zu halten.
Voll. Und was war da noch so Sachen, die du jetzt zurückblickend mit auf den Weg geben kannst? Fällt dir da was ein?
Tonnenweise Fehler gemacht, aber ich glaube, so das Wichtigste, was du gerade eben gesagt hast, ist halt erstens seinen Kalender, seine Meetings zu strukturieren. Also ich beispielsweise mache alle meine Meetings aktuell montags und mittwochs. Ansonsten versuche ich Dienstag, Donnerstag, Freitag so komplett frei zu halten wie möglich. Und everything starts within you. Also wenn du selbst nicht einen guten Mindset hast, wenn du selbst nicht emotionally happy bist, weil du ein gutes Privatleben hast, wenn du selbst nicht physikalisch gesund bist, weil du Sport machst, wenn du selbst nicht spiritually happy bist, dann kannst du den Business nicht performen. Also diese 4 Dimensionen, an die selbst erstmal zu arbeiten und dann kann man damit bestmöglichen Business performen oder diese High Performance an den Tag legen.
Hast du da gemerkt, dass sich das so schrittweise bei dir im Jahr 2018, 2019 irgendwie so, also dass du da voll gegen die Wand gelaufen bist, dahingehend, dass du nur noch gearbeitet hast, immer so schrittweise unglücklicher wurdest und dann auch, weil du unglücklicher wurdest, warst du abgefuckt in den Meetings, dann waren die Leute abgefuckt, also dass sich das dann da so schrittweise krass aufgebauscht hat.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch ein Struggle für viele Gründer. Je mehr man in diesem Sog drin ist, desto weniger Privatleben hat man oft. Das finde ich bei dir übrigens auch mega geil, weil du siehst so aus, als ob du ein relativ gutes Privatleben hättest.
Safe, hey, mir geht's gut.
Ja, das ist wichtig, weil ansonsten kannst du nicht performen. Bei mir war es so, dass ich 2018, 2019 eigentlich kein Privatleben hatte. Mittlerweile versuche ich so ein bisschen wieder zu fixen, die ganze Sache. Weil auf Dauer kann man das eben nicht durchhalten.
Voll, ey, finde ich mal eine geile Message da draußen. Ja. Eine geile Anekdote die Woche. Ich habe mit meiner Mom, weil aus privaten Gründen konnte ich nicht am Wochenende an ihrem Muttertag. Und dann habe ich es die Woche am Dienstagvormittag, habe ich mir freigenommen. Und dann sind wir frühstücken gegangen. Und dann sind wir zu meinen Eltern nach Hause. Mein Vater war da und er hat gearbeitet. Kam aber dann eine halbe Stunde runter. Meine Eltern sind immer so, Johannes, geht's dir denn gut? Und so, weißt du, immer mit so einem skeptischen Unterton, weil sie so, ja, du arbeitest so viel und so. Und dann ist irgendwann mein Vater so, ja, ich habe ein Meeting, ich muss jetzt wieder hoch. Und dann dieser goldene Moment habe ich zu meinen Eltern gesagt, guck, also meine Firma ist no hate viel größer als die von meinem Vater oder keine Ahnung was, aber ey, ich bin entspannt, ich kann jetzt hier in Ruhe sitzen, mein Vater muss irgendwie von Meeting zu Meeting hustlen, so ey, ich bin da super entspannt und ich habe so richtig gemerkt, dass es bei meinen Eltern so zum Nachdenken gebracht hat, so ey krass, also der Johannes sitzt jetzt hier ganz gechillt, muss nicht auf sein Handy gucken und mein Vater so, ja, er muss jetzt in die nächste Vorlesung und bla bla bla.
Ja, und das ist auch das Wichtigste, Freiheit. Freiheit meiner Meinung nach. Also das war so mein Ziel, was Unternehmertum angeht, dass ich einfach da sein kann, wo ich will, wann ich will, mit wem ich will. Und das inkludiert halt eben auch, dass du deine Zeit selbst einteilen kannst und selbst sagen kannst, okay, ich muss heute nicht arbeiten oder ich muss heute nur einen halben Tag arbeiten oder gar nicht. Oder ich lese heute den ganzen Tag oder ich verbringe Zeit mit mir selbst oder mit meinen Freunden, was auch immer. Das ist wirklich Freiheit meiner Meinung nach und viel wert. Mehr wert als Geld.
Geil.
Leute, kurze Werbeunterbrechung. Hi, ich bin Selma, eure HR-Managerin des Vertrauens und stelle euch ab jetzt jede Woche die Hot Jobs im Snox-Universum vor. Was mich dazu gebracht hat, bei Snox zu arbeiten? Das ehrliche Interesse daran, weiterentwickelt zu werden und das gegenseitige Pushen, was Großes zu erreichen. Falls ihr jetzt also auch keine Lust auf Obstkorb habt, sondern Bock habt, am Strand zu arbeiten, dann seid ihr hier richtig. Alle sagen's, wir haben's wirklich, und zwar das geilste Team der Welt. Glaubst du nicht? Dann bewirb dich jetzt. Schau am besten jetzt auf snox.com/jobs vorbei. Ich freue mich.
Wie ist es aber dann rein business-technisch, um da wieder den Bogen zu schlagen, bei Paul Valentine in der Firma gelaufen? So 2018 war dann nochmal Raketenjahr. Und dann hast du so ein bisschen jetzt durchklingen lassen. Dann war es für dich persönlich auch so, ey, du hast nur noch gearbeitet. Mhm. So, wie ist die Firma, hat sich weiterentwickelt?
2018 war mega gut, wie gesagt, unser bestes Geschäftsjahr. 2019 sind wir dann weiter gewachsen umsatzseitig, aber waren dann leider nicht mehr profitabel, weil wir zu viel Kosten hatten, weil alle unsere Kostenstellen an sich explodiert sind. Und das ist auch leider ein Fehler, den man auf jeden Fall vermeiden sollte. Je länger eine Firma lebt, desto mehr Masse akkumuliert die Firma auf der über Zeit. Desto mehr Kosten akkumuliert. Du kennst es bei dir auch wahrscheinlich, oder?
Ja, man muss immer trotzdem so voll bescheiden sein und nicht eben so, ja, da machen wir das Tool mal, da das. Ja, kein Problem, komm, wir testen das mal. Das wird sich doch irgendwie lohnen.
Genau.
Aber man wird halt so lazy, in dem so alles so auf den Grund zu gehen. Wie verdienen wir, wenn wir das Tool einführen in einen Monat, zwei, wirklich damit auch mehr Geld und es ist nicht einfach nur, ja, cool.
Genau, was ist der ROI von deinem Investment? Ich mache gerade ein CEO-Coaching mit Cameron Harold und er hat gesagt, in seiner Zeit, in seiner Firma, wo er gearbeitet hat, wurde er immer gefragt von Mitarbeitern, ja, okay, wir brauchen mehr Leute, wir sind so busy. Und er hat gesagt, ja, okay, hire them. Bam, 65.000 US-Dollar Decision. Within one second. Und dass man so schnell Entscheidungen trifft, neue Leute einzustellen, ne? Und das sind immer 50, 60, 70.000 Euro Jahresgehalt-Entscheidungen, die erstmal auf deine P&L wieder verdient werden müssen.
Voll. Wo würdest du jetzt rückblickend sagen, habt ihr da die größten Fehlentscheidungen getroffen? War es immer Personal? Also sind vor allem personalseitig die Kosten explodiert? Würdest du eher so sagen in Richtung Tools, Büros? Also wo sind dann, weil du gesagt hast, 2018 irgendwie geil, Umsatz, geil, profitabel. Was ist dann von 2018 zu 2019? Wo sind diese Kosten, würdest du jetzt sagen, entstanden oder kann man das gar nicht so pauschalisieren?
Also Personalkosten sind halt definitiv, wir hatten glaube ich 2018, ich weiß die Zahlen gerade nicht auswendig, aber es ist auf jeden Fall verdreifacht worden, die Personalkosten. Dann Office-Kosten, Software-Kosten, aber auch Werbekosten sind auch extrem nach oben gegangen. Und ja, da muss man halt einfach ein Auge drauf haben. Deswegen braucht man diesen klaren Kopf. Du brauchst diesen Bird's-Eye-View, dass du das halt alles richtig monitorst und dass es alles im Einklang steht.
Habt ihr da bei Personal dann, würdest du sagen, einfach immer zu schnell Ja gesagt? Also ein Teamlead oder eine Person konnte sagen, ja, ich brauche jemand. Ja, okay, do it. Wir hatten nämlich auch mal so tatsächlich so 8, 9 Wochen so eine Phase, gerade wenn es bei uns wie jetzt gerade, also letztes Jahr um die Zeit war so, ey, die Hauptsaison geht los, so die Zahlen sind bombastisch. In diesen Monaten sieht der EBIT oder Deckungsbeitrag super geil aus. Und natürlich ist man dann lockerer, wenn jemand sagt, so viel zu tun, ich brauche jemanden aus. Ja, kein Problem. Mhm. So, dieses Jahr machen wir anders. Wir machen jetzt bei jeder neuen Stelle, setzen Felix, ich und unsere Chefin von HR Selma zusammen. Und quasi, ich müsste mich jetzt in meinem Bereich vor den beiden rechtfertigen, warum ich diese Stelle brauche. Ja. Und die challenge mich da. Das tut dieses Jahr richtig gut und deswegen wachsen wir, sage ich mal, mehr um Umsatz und nicht im Verhältnis jetzt das im Personal. Weil letztes Jahr war es genau andersrum. So, da hatten wir auch auf einmal von irgendwie 10 auf 30 Leute und es war so, wir mussten dann auch wieder, ey, das hört sich bei Menschen immer super blöd an und bei Personal so ein bisschen bereinigen, so, ey, was sind die unnötigen Stellen? Wie war das bei euch? Habt ihr auch einfach viel zu schnell geheiert? Oder?
Ja, definitiv. Und teilweise auch die falschen Leute. Und die falschen Leute nicht, weil sie irgendwie schlecht waren, um Gottes Willen, sondern eher im Sinne von nicht die richtigen Leute an der richtigen Stelle.
Und wie seid ihr dann damit umgegangen? Also musstet ihr dann auch euch von vielen trennen? Oder wie habt ihr das dann? War das dann auf einmal so ein Abend, wo du mit Marlene zusammen saßt und gesagt, fuck, irgendwas läuft hier falsch, wir müssen uns von den Leuten trennen? Oder? Also,
ja, wir hatten es dann 2020 von einigen Leuten getrennt und das war auch echt hart. Ja, schwierig. Deswegen hire slowly.
Wie war es emotional? Also viele Leute auch dann irgendwie gehen zu lassen, auch emotional. Vielleicht auch so, es spielt ja schon irgendwo auch so ein Ego mit, weil viele sagen ja so irgendwie, ich weiß das englische Zitat nicht, aber es geht so, der Headcount zählt nicht, wie gut du bist. Aber ich habe so im E-Com oder generell Startup so, die erste Frage ist eigentlich so, wie viel Umsatz machst du dann so?
Dann Mitarbeiter.
Und dann Mitarbeiter. Und Umsatz wollen ja viele nicht fragen, weil es dann schon so, deswegen immer so diese Umwegfrage, wie viele Leute seid ihr? Und da habe ich manchmal das Gefühl, das ist so ein Schwanzvergleich. Das ist
Ego, ja. Ey, absolut.
Und wenn du dann da auch so diese Erkenntnis machst, so war es bestimmt auch bei uns auch, wo wir gemerkt haben, ey, wir haben eigentlich viel zu viele Leute gerade so im Verhältnis. Wir müssen jetzt mal 3-4 Monate wirklich gar niemanden einstellen und alle vielleicht auch Aushilfskräfte mal in Frage stellen. Wie war es für dich emotional und auch für Marlene?
Ja, schwierig, was du gesagt hast, stimmt absolut. Mittlerweile bin ich so, je weniger Leute, desto besser, weil je mehr du hast, desto schwieriger ist es, alles zu leiten, organisationstechnisch und so weiter. Und wenn du dich von Leuten trennen musst, ist es immer hart, so oder so. Ja. Aber am Ende des Tages hast du als Geschäftsführer eine Obligation gegenüber deiner Company. Und wenn du es nicht machst, musst du gehen.
Voll. Wie hat sich dann 2019 und 2020 entwickelt? Wie, durch was für eine Phase ist da Paul Valentine, würdest du sagen, gegangen?
Ja, also 2019 waren wir unprofitabel, 2020 leider auch.
Wie war 2019, sorry, wenn man dann zum ersten Mal nach so einem crazy Run, crazy Hype auf einmal ist man unprofitabel? Wie, ist auch hart, oder?
Ja, ja, definitiv. Du musst vor allem viele unangenehme Gespräche führen und versuchst halt dahingehend das Schiff dann in eine andere Richtung zu lenken, wieder profitabel zu werden und so weiter. Aber es ist ein sehr, sehr langer Weg. Ja, das ist echt nicht einfach und wir sind immer noch aktuell dran, da das Schiff in die richtige Richtung zu lenken quasi.
2020 hast du auch gesagt, eben auch unprofitabel. Ja. Wie geht's euch heute, 2021? Wie geht's dir damit? Welche Anpassungen musstet ihr auch strategisch vornehmen? Auch gerne hier, wie weit du halt davon sprechen möchtest. Du hast schon anfangs gesagt, so Uhren, also das ist ein riesen Fuck-up für euch gewesen. Uhren war eure irgendwie euer Raketenstart, dadurch seid ihr richtig, richtig groß geworden mit den ganzen Uhren. Würdest du das sagen, das war einer der Hauptpunkte, weil du ja auch gemeint hattest, so du würdest nicht nochmal Uhren machen, dass einfach dieser Uhrenhype krass nach unten gegangen ist?
Sicherlich zum gewissen Teil auch, ja. Aber man wird einfach sloppy über die Zeit.
Was heißt sloppy? Da muss ich mit meinem Englisch muss ich passen.
Sloppy heißt unachtsam,
okay,
geil. Schusslig, was auch immer. Und über die Zeit rutschen einfach so ein bisschen Dinge aus der Hand. Beispielsweise Performance-Marketing, so Customer Acquisition. Ich bin auch gut befreundet mit Patrick Wind. Und Patrick Wind hat, ist ein Facebook-Ads-Experte, hat zu mir gesagt, Performance-Marketing ist Chefsache.
Ist es heute so?
Mittlerweile wieder. Lange Zeit habe ich versucht, so ein bisschen davon zu distanzieren und die Mitarbeiter machen zu lassen. Und ich glaube, als Geschäftsführer musst du halt immer so ein bisschen identifizieren, was sind für dich so die wichtigsten Stellschrauben und dann versuchen halt da auch trotzdem weiterhin zu gucken, mit Leuten zu skalieren, aber trotzdem, dass das Schiff immer noch in die richtige Richtung geht. Ja, schwierig.
Wo geht die Reise jetzt für euch hin und welche neuen Produktkategorien habt ihr auch mit dazu genommen? Ihr hattet ja mit Uhren gestartet. Ja. Ich habe es auch mal lange im Podcast mit dem Sternglas-Gründer gehabt. Er hat auch gesagt, ey, durch diesen ganzen Apple Watch ist die mit Abstand meistverkaufte Uhr der Welt. Ich glaube auch, inzwischen macht Apple am meisten Gewinn aller Uhrenmarken oder irgendwie so, da gibt es crazy Statistiken. So, das hat ja den Markt in den letzten 4-5 Jahren am Handgelenk, ich habe ja auch eine Apple Watch an, so revolutioniert. Welche weiteren Produktkategorien habt ihr dann eingeführt und konntet ihr damit auch so euer Uhrengeschäft irgendwie damit ausgleichen?
Ja, also unser Fokus ist absolut auf Schmuck, sagen wir so. Und generell Accessoires wie jetzt auch Sonnenbrillen beispielsweise. Also wir shiften schon ein bisschen weg von Uhren, eben auch genau aus dem Grund, was du eben gerade gesagt hast. Die Uhr wird trotzdem weiter noch Bestand haben als Mode-Accessoire und sie wird weiterhin noch gekauft werden, vor allem in Europa. Aber so der langfristige Trend ist eher Richtung Schmuck, ganz klar.
Wo wollt ihr mit Paul Valentine euch dann hinentwickeln? Du hast gesagt, am Montag, Dienstag kommt die neue Sonnenbrillen-Kollektion. Ja. Ist das der Way to go? Sonnenbrillen und was gibt es da noch für Kategorien?
Generell ist unser Mindset eigentlich immer Testing. Ich glaube, es wird auf jeden mit auf den Weg geben, einfach Produkte zu testen und zu testen, was passt zu meiner Marke und was nicht. Und letztendlich, nobody knows. Du kannst Umfragen machen, du kannst deine Bestandskunden fragen, was sehr wertvoll ist. Aber am Ende des Tages weiß keiner, ob Snox beispielsweise wie jetzt ein Snox Coffee machen kann, ob passt das oder nicht. Ja? Ja. Oder kann Snox morgen beispielsweise Schmuck machen? Ja? Who knows? let's try it. Und ich glaube einfach, man sollte generell immer so ein bisschen testen, was Produkte jemand hinzufügen kann. So sind auch viele Businesses transformiert. Amex von, ich glaube, Postversand zu Kreditkarten oder sowas.
Echt?
Gibt's ganz krasse Stories teilweise. Und ja, dementsprechend, wir haben unseren Fokus auf Schmuck und Accessoires und probieren es auch ein bisschen rum, was für Kategorien Sinn machen. Und mit Sonnenbrillen zum Beispiel funktioniert auch richtig gut zu uns und passt auch super zur Marke.
Vom Preissegment, wo so ein Paul Valentine, habe ich schon immer das Gefühl, vor allem so euer Content und so ist so krass, eher so Luxury, so Affordable Luxury, so eine Brand ist irgendwie Paul Valentine für mich, so ist krass High-End. Wollt ihr euch dahin entwickeln, so ein bisschen mehr hochpreisiger zu gehen oder eher niedrigpreisiger? Einfach, was kostet eine Sonnenbrille jetzt bei euch? Ein Huni?
119.
So, wo ist schon, eher ein bisschen Ticken hochpreisiger, würde ich sagen.
It is, indeed. Also wir sind schon eher ein bisschen Premium, Affordable Luxury, Accessible Luxury, Made in Italy, Quality. Na, das sind so auch die Werte, die wir halt auch ein bisschen so nach außen verkörpern wollen. Dieses Qualitätsdenken, wir sind nicht die günstigsten, aber wir sind auch nicht die teuersten. Wir haben ein gutes Produkt zu einem meiner Meinung nach fairen Preis und das verbunden mit gutem Branding.
Kannst du da noch was durchblicken lassen? Nach Sonnenbrillen, das ist jetzt wahrscheinlich ein Sommergeschäft, können wir, oder die Ladies unter uns, können die sich freuen in Q4 auf noch eine weitere Kategorie?
Produktkategorie, nein.
Okay, sehr gut. Paul Valentine hat es ja auch als einer der ganz, ganz wenigen E-Com-Brands aus Deutschland geschafft, wirklich auch internationalen Erfolg zu haben. Du hast ja auch direkt am Intro gesagt, okay, nicht nur in Deutschland bekannt bei den Ladies, sondern international. Wie viel Prozent vom Umsatz macht das internationale Geschäft aus?
Aktuell, in Anführungszeichen, nur die Hälfte.
Krank, Alter. Hälfte? Was? Warum Anführungszeichen?
Weil es mehr sein könnte. Das ist halt die Kunst. Aber generell, wir wollen eine globale Marke aufbauen und unser allererster Kunde kam auch sogar aus den USA.
Echt? Wie kam das? Einfach Website online und dann USA?
Ja. Und mit Instagram. Organic.
Glaubst du, dieser eine Kunde hat euch krass geprägt, dass ihr von Anfang an so einen internationalen Mindset hatte? Weil das hatten wir zum Beispiel gar nicht. Mhm. Also wir waren froh, dass wir überhaupt mal Sales gemacht haben. Wir haben da noch 0,0 an irgendwelche Internationalisierung gedacht.
Ja, wir waren schon von Anfang an in diesem Modus, okay, Worldwide Shipping. Weil generell, du kannst halt mit einem Produkt, wo du einen hohen AOV hast, auch weltweit verschicken, weil du kannst ein bisschen Shippingkosten über deine Marge absorbieren. Und wir haben halt relativ früh schon angefangen, andere Märkte auch anzugehen. Ja, also auch Frankreich und so weiter, USA auch. Und das hat auch oft wirklich gut funktioniert. Die Kunst ist dann halt auch, diese Märkte zu skalieren, weil das ist halt die Schwierigkeit. Vor allen Dingen kommt es halt mit viel Komplexität mit sich. Währungen, Sprachen, Payment Provider, Shipping, Logistik, Returns, Taxes. Also tausende von Sachen. Aber generell ist es für jede E-Commerce-Marke eine riesen Opportunity, Internationalisation, und gibt verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Und
da will ich jetzt reingehen. Wir sind nämlich genau an dem Punkt. Was würdest du mir als dein Kumpel empfehlen, wie internationalisiert eine Marke, die in Deutschland jetzt erfolgreich ist? Gerade gestern hatte ich wieder hier im Snox Coffee ein Gespräch mit einem. Ist es ein Weg, dass man einfach mal worldwide macht, englischer Shop, jeder kann auf einmal bestellen, konzentriert man sich auf ein Land? Wie seid ihr vorgegangen und wie würdest du es finden, wenn du heute jetzt nochmal internationalisieren würdest, wie würdest du es machen?
Gibt verschiedene Ansätze. Was ich dir empfehlen würde, ist zu testen. Das heißt erstens, was du gerade eben angesprochen hast, ist einfach englische Webseite. European Targeting, einfach mal komplett Europa.
Einfach broad Facebook Ads auf Europa.
Ja, einfach mal testen, was passiert.
Macht ihr das so?
Teilweise.
Und klappt?
Teilweise.
Du bist sehr politisch, ich merke schon. Ich muss noch weiter bohren.
Das ist ein Ansatz. Der funktioniert zu einem gewissen Grad, aber du wirst halt niemals komplett skalieren können, weil wenn du Leute in Osteuropa targetest, dann kriegst du halt nur die gut Englisch können. Du brauchst dann halt irgendwann auch Lokalisierung, je mehr du skalieren willst. So, das heißt, was ich dir empfehlen würde, ist halt zu versuchen, darüber zu testen beispielsweise, okay, welche Märkte funktionieren für euch, und dann diese Märkte halt einen zweiten Schritt zu lokalisieren. Ja, dann eine eigene Webseite, eigene Sprache dafür, eigene Währung, eigene
Payment. Kannst du da mal eine Nummer sagen? Okay, wir würden schaffen, wahrscheinlich Europa mit Englisch. Schafft man da 50 bis 100.000 Euro im Monat so einen Umsatz hinzubekommen? Ja. Und dann würdest du sagen, okay, wenn ein Land, lass es mal 10.000, 20.000 Euro sein im Monat, dann auf dieses Land jetzt zum Beispiel Frankreich.
Genau, zu gehen? Man muss ja immer noch unterscheiden, weil zum Beispiel jetzt die Benelux und die Nordics, die können ja alle super gut Englisch. Also da brauchst du ja eigentlich gar keine lokale Sprache. Ist natürlich noch besser, wenn du sie hast, aber im ersten Schritt kommst du da super gut klar. Versus Italien, Polen, Spanien brauchst du halt mit Englisch gar nicht in die Ecke zu kommen, Frankreich auch nicht.
Okay, und wie ist es jetzt bei euch? Habt ihr in den einzelnen Ländern überall local die Sprache? Wie viele verschiedene Shops habt ihr? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also wir hatten früher super viele Shopify-Stores. Mittlerweile sind wir deswegen auch auf Headless Commerce unter anderem geswitcht.
Kannst du kurz Headless Commerce erklären? Das wissen die wenigsten.
Headless Commerce ist eine Architektur, die sich aus verschiedenen, nennen wir es mal Softwareanbietern zusammensetzt. Das heißt, wir haben ein CMS, ein Content Management System mit Contentful und eigene Server mit Netlify und dann haben wir noch Shopify, aber Shopify ist nur noch im Checkout.
Das hört sich brutal kompliziert an. Warum macht man sowas?
Es hat mehrere Vorteile, unter anderem, dass du halt eben super gut lokalisieren kannst, was Sprachen, Währungen und so weiter angeht.
Also kurz zur Erklärung, wie so ein Eisberg stellt man sich vor, das, was der Kunde sieht, das, der Headless oben, der wird dann auf die Sprache immer sehr gut angepasst, auf die Sprache etc. Ja. Und alles unten drunter ist trotzdem Shopify, richtig?
Ja.
So als Backend? Oder
ja, ich davon? Das Backend ist Shopify plus bei uns noch ein ERP. Das war übrigens ein Fehler, was ich nicht gemacht hätte. ERP ist unser Backend, dann haben wir Shopify und Contentful. Und ja, bringt ja halt verschiedene Vorteile. Die Webseite ist generell schneller. Du hast eine One-Page-Webseite, also eine Single-Application. Okay. Das heißt, sie lädt nur ein einziges Mal und dann klickst du durch die Seiten, was ganz cool ist. Und du kannst halt viel mehr customizen. Also so ein bisschen eigentlich schon fast Enterprise-Solution.
Ab wann macht sowas Sinn? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ganz geil.
Ab 20 bis 30 Millionen und mehrere Märkte.
Also weiß man, in welchem Bereich sich Paul Wellington sich jetzt bewegt, wenn ihr sowas habt?
Eventuell.
Okay.
Ja, das hilft dir halt auf jeden Fall, was Lokalisierung angeht, was Märkte angeht, Sprachen. Und wir haben aktuell Deutsch, Französisch, Dutch, Italy, Spanish, Polnisch, Finnisch übersetzt.
Und welches davon nach Deutschland ist es? Also nach Dach ist jetzt das Umsatzstärkste?
Das sage ich jetzt nicht, aber okay. Die Märkte sind super unterschiedlich. Also
auch stark volatil dann?
Ja.
Merkt ihr auch so, ja, merkt ihr das, dass es super schwankend ist zwischen den Ländern?
Ja, also wir sind da auch momentan nicht so gut drin, sage ich ganz ehrlich, weil wir ein bisschen Resource-Constraints sind, was unsere Mitarbeiteranzahl angeht, weil je mehr Märkte du machst, desto komplexer wird es. Wenn du jetzt allein an E-Mail-Marketing denkst, brauchst du dann auf einmal 10 E-Mail-Kampagnen für verschiedene Sprachen. Das bringt sehr viel Overhead und sehr viel Aufwand mit sich.
Deswegen lohnt sich sowas? Also wann würdest du so sagen, aus einem Bauchgefühl, weil da sind wir intern und auch so strategisch für die nächsten ein, zwei Jahre, sind wir echt am Überlegen, inwiefern lohnt sich diese ganze Internationalisierung, gerade wegen Headcount und wie profitabel schafft man das. Unser großes Problem ist, ihr müsst euch vorstellen, unser durchschnittlicher Warenkorb, je nach Produkt und Saison, blablabla, zwischen 35 und 40 Euro, da sind die Shippingkosten mit 5, 6, 7 Euro, mit Picking, allem möglichen, sind halt so ein Riesenanteil, dass es so schwer ist, gerade für uns zu internationalisieren. Und ich finde, man steht ja immer so vor der Entscheidung, internationalisiere ich jetzt mit dem bestehenden Produktportfolio oder mache ich weitere Produktkategorien wie jetzt Sonnenbrillen etc.?
Ja. Alle großen Marken sind globale Marken meistens. Ich würde eigentlich, das wäre auch meine Empfehlung, wie ich es jetzt mit Leute auch machen würde, ist Fokusmärkte, also jetzt zum Beispiel Deutschland. Und dann halt strategisch überlegen, okay, welcher Markt macht für euch am meisten Sinn? Ist es Frankreich? Ist es UK? Ist es USA? Ist es China? Ja.
Aber in China verkauft ihr nicht, oder?
Nein. Aber es gibt auch genug andere Marken, wie zum Beispiel Daniel Wellington, die in China super viel Umsatz machen. Mehr als in Europa.
Das habe ich auch gelesen, dass die wachsen irgendwie immer noch und man denkt so, what the fuck, in Europa kennt man die gar nicht. Oder sind die längst immer gehypt, aber in Asien haben die jetzt ihren neuen Frühling und so.
Ja, genau. Und deswegen Internationalization ist halt ist a big thing, so. Und deswegen meine Empfehlung wäre halt für euch halt dafür zu suchen, den Markt mit dem größten Potenzial zu identifizieren. Und du hast gerade eben gesagt, Shipping, dann müsst ihr halt Shipping auch lokalisieren, wenn das für euch der Fall ist. Das heißt, auch ein lokales Warehouse dann, am besten mit einem 3PL-Partner und dann mit einem einzigen Produkt in den Markt gehen. Wenn es für euch
ein guter Ansatz.
Boxershort oder Socken das Beste ist, dann geht ihr halt nur mit diesem Produkt in den Markt.
Das muss ich mir gleich aufschreiben.
Und dann macht ihr halt euer Lager da und dann fangt ihr halt an, langsam Schritt für Schritt das Ganze aufzubauen. Ich würde das bei euch übrigens auch sagen, USA, weil die ganze Sneaker-Mentality ist halt in den USA so krass big.
Aber wir, unsere Käufer, also unsere Zielgruppe ist nicht so der Sneakerhead, wie man jetzt so denkt. Das ist so ein bisschen, Das haben wir auch gelernt. In den ersten ein, zwei Jahren haben wir auch voll versucht, weil aus der Richtung irgendwie komme ich ja auch. Aber bei uns sind eher so die Mütter und auch wenn ich mir hier die Leute, die im Snox Coffee sind, also hier sind ja keine Hype-Kids, die dann hier, also das ist in Snox inzwischen überhaupt nicht mehr, was auch gut ist, weil das eine super kleine Nische.
Ja, macht Sinn. Ja, müsst ihr einfach testen. Ja. Was ich noch gelernt habe, zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, ihr macht das Niederlande. Mhm. Ja, ist ein kleiner Markt. Das sind 5 Millionen, 8 Millionen Menschen, ich weiß gar nicht auswendig, so circa. Versus USA 300. Also man muss immer das Marktpotenzial auch so betrachten. Ist natürlich auch ein viel schwieriger Markt wie US. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber das ist sehr individuell und da gibt es auch kein Black and White Answer. Das ist für jede Marke anders da. Jeder macht es anders da. Und bei manchen läuft es besser, bei manchen läuft es schlechter.
Sehr gut. Bevor wir jetzt in die letzten Fragen gehen, ich brauche noch einen Kaffee. Wir sitzen ja im Snox Coffee. Kurze Werbeeinblendung. Ich bräuchte einen Kaffee. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal ins Finale. Wo soll es für dich persönlich hingehen? Ich glaube, in so einer Größe muss man nicht drum rumreden um den heißen Brei. Ist für jeden natürlich super spannend, auch mal irgendwann zu verkaufen etc. Weil das sind einfach Summen, ist bei uns auch so. Da wird man natürlich, denkt man darüber nach und kann schwach werden. Also wie ist das Thema Investor, mal verkaufen, Exit etc.? Wie sieht es bei Paul Valentine aus?
Ich glaube, unabhängig davon, ob man das jetzt persönlich will oder nicht, kommt die Firma irgendwann an eine Größenordnung, dass du als Geschäftsführer so massiv viel Risiko hast, mit gegebenenfalls Bankbürgschaften und in Deutschland sowieso.
Bei Filio, wir haben auch echt viel Bankbürgschaften.
Ja, und das heißt, du als Geschäftsführer stehst eigentlich immer mit dem halben Bein schon fast im Knast. Und unabhängig davon ist es sinnvoll, das ist ein bisschen hart ausgedrückt gerade eben, aber in der Essenz ist es trotzdem wahr, unabhängig davon ist es sinnvoll, als wachsende Firma, die Kapital braucht auch, wo es um Thema geht wie Marktexpansion, wie bei euch jetzt beispielsweise. Das ist super schwierig, das profitabel zu machen. Ja? Da brauchst du vielleicht auch mal eine halbe Million Working Capital oder eine Million oder noch mehr, um USA zu erschließen. Ja? Wenn ihr sagt, okay, USA wollen wir machen, dann okay, let's give me 2 million budget, let's set up a warehouse, ja, und dann go for it.
Hättest du auf sowas Bock?
Ja, deswegen sage ich auch, ab einem gewissen Zeitpunkt macht ein strategischer Partner als Investor, der dir auch ein bisschen Rückenwind deckend geben kann, Kapital gegebenenfalls auch, macht auf jeden Fall strategisch gesehen Sinn. Und es gibt auch genug Firmen, die so noch größer geworden sind, weil letztendlich...
Gymshark.
Ja, zum Beispiel. Ja, die haben jetzt auch einen Private Equity Investor reinbekommen. Und letztendlich sind wir auch alle noch relativ jung. Und was mir generell immer super viel Spaß macht, bestimmt dir auch, ist, so diese Wachstum, diese Founding- und Scaling-Up-Phase. Aber dann irgendwann an dem Punkt, wenn du so bei 50 Mitarbeiter aufwärts bist, ist es mehr Management und als Building. Und ich mag Building, ich mag nicht Managen. Und deswegen, man muss immer so ein bisschen betrachten, was man will im Leben und was man gut kann auch und was man nicht gut kann. Und ich glaube, ich kann einfach besser irgendwas von Zero starten, hochziehen, als irgendwas managen. Und dafür gibt es auch Manager, ja. Deswegen, ich glaube, ab einem gewissen Punkt macht es aus vielen verschiedenen Gründen für viele Gründer Sinn, einen Investor dazu zu ziehen und auch für die Firma selbst, weil sie dann einfach bodenständiger ist, solider läuft. Und ja, kann sicherlich sein, dass es bei uns auch irgendwann der Fall ist, aktuell jetzt gerade nicht, aber vielleicht nicht allzu von der Zukunft, who knows, ja.
Seid ihr also dran?
Es haben schon ein paar Leute angeklopft und ich hatte auch schon ein paar Gespräche und ich kenne mich auch mittlerweile in dem Thema ganz gut aus. Aber dieses Jahr nicht, vielleicht in 1, 2, 3 Jahren, mal gucken. So, aber meine langfristige Vision, mein langfristiger Life-Purpose ist, so viele Menschen wie möglich durch meine Firmen, durch meine Investments, durch meinen Charity-Giveaway und vor allen Dingen auch Content und Education positiv zu beeinflussen. Mein größtes Vorbild ist Elon Musk und du beeinflusst auch Menschen positiv mit deinem Content, selbst wenn es so eine Instagram-Story ist. Und that matters. Also.
Ja, darauf will ich jetzt auch nochmal eingehen. Du hast ja auch gewisse Sachen gemacht, um deine Personal Brand irgendwie Paul Franz Reb irgendwie nach vorne zu bringen. Ich habe das beobachtet, manchmal so super, super stark und super humbled und so, ja geil, jetzt machst du und wie du halt bist, dann wieder Next Level Shit. So irgendwelche Videos, wo ich schon gedacht habe, geil Mann, ich will das irgendwie auch machen, aber ich schaff das nicht. Und dann wieder ist es No Hate so ein bisschen eingeschlafen. Ja. Wo steht die Personal Brand und auch deine Beziehung zu diesem Personal Brand, wenn man das irgendwie...
Ja, ich würde an sich super gerne eine richtig coole Personal Brand aufbauen, so wie du auch. Du hast ja echt eine gute.
Danke. Vielen Dank.
Aber es ist ein Focus-Game, ja. Where focus goes, energy flows. Und wenn du halt Geschäftsführer bist, ist es tough, gleichzeitig noch viel Content zu machen, zu drehen, zu posten, zu antworten, zu kommentieren. All diese Sachen. Und ich habe aktuell schon mit meinen kleinen paar Followern, ein paar Leute, die mir folgen, viele Leute, die mir schreiben, hey, geiler Content und das hat mich motiviert heute, danke, dass du gepostet hast und so. Und
das ist geil, oder?
Ja, diese kleinen positiven Nachrichten, that's what matters und einfach Leuten helfen, motivieren und vor allen Dingen Knowledge. Knowledge is everything, ja. Ich mache das jetzt seit 5 Jahren und das, was ich heute weiß, ist so viel krasser als das vor 5 Jahren. Wenn ich jetzt in 5 Jahren 31 bin, dann werde ich nochmal 10x krasser sein, weil ich von jedem Tag weißer und weißer werde und mich jeden Tag weiterbild. Denn Knowledge ist das Allerwichtigste. Und wenn ich es schaffe, noch mehr Leuten Knowledge auf den Weg zu bringen, wie sie was machen können, so wie du auch, sei es ein E-Commerce, sei es ein Live, Personal Development, Business, dann hilfst du Leuten. Weil Knowledge ist das, was das ist das Allerwichtigste. Ja. Durch Knowledge kannst du einen geilen Mindset schaffen, durch einen geilen Mindset kannst du, hängt alles so krass zusammen damit.
Geil. Wenn wir jetzt hier, wenn du vielleicht nicht mit 31, aber mit 36 hier sitzen. Ich hoffe dann immer noch im Snox Coffee. Wir kommen zusammen, mal gucken, wer wo dann wohnt. Was erzählst du mir dann? Was würdest du dir wünschen, mir zu erzählen und sagen, Johannes, die letzten 10 Jahre crazy, was abging. Und jetzt bist du dran.
Ich würde hoffen, dass ihr sagt, dass ich aktuell super happy bin, dass ich eine Familie habe, dass ich eine Frau habe, dass ich Kinder habe. Dass ich meine Zeit so nutzen kann, wie ich will, dass ich sein kann, wo ich will, dass ich die Welt gesehen habe oder sehe, dass ich ein erfülltes Leben führe. Aber das ist alles so personal, das ist das, was ich selbst erreichen will. Und ja, und vielleicht habe ich dann auch in der Zeit noch eine andere Firma gegründet, vielleicht auch in irgendeinem Bereich, um soziale Probleme zu lösen, Sustainability-Thema, sonstiges. Das wäre wünschenswert, aber who knows what happens. So oder so hoffe ich, dass ich bis zu einem Zeitpunkt halt eben selbst an meinen Themen gearbeitet habe, weitergekommen bin und auf dem Weg dahin noch anderen Leuten helfen konnte.
Geil. Paul, geil, dass du da warst. Ich glaube, die Leute konnten super viel mitnehmen. Danke, dass du da so ehrlich warst. Safe. Und Leute, folgt Paul wo? Überall. Instagram.
Am besten Instagram oder LinkedIn auch. Instagram einfach @Paul und dann Franz Reb, FRNZREB. Paul Franz Reb.
Genau, und das gleiche auch auf LinkedIn. Wo bist du aktiver, wenn ich Instagram. Jetzt noch... Instagram, sehr gut. Also, folgt Paul auf Instagram, check paulwellentime.com aus und ja, vielleicht gibt es ja auch mal eine zweite Folge.
Yes, hat mich gefreut.
Danke, ciao, ciao.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.